Ein Kind, aber auch der Erwachsene hat fortwährend Entwicklungsaufgaben zu lösen. Zwei gleichzeitig zu bewältigen ist immer schwer. Wenn jemand in Scheidung ist und gleichzeitig eine neue Stelle antritt, kann dies eine hohe Belastung bedeuten. Für Kinder ist das wegen ihrer Unreife noch viel dramatischer. Wenn ein Kind in der ganz frühen Zeit die Entwicklungsaufgabe des Übergangs in eine außerfamiliäre Betreuung zu leisten hat, dann ist wenig Raum für andere Entwicklungsaufgaben, zum Beispiel der Trotzphase, innere Strukturbildung und so weiter. Diese ungelösten Entwicklungsaufgaben melden sich dann in späteren Zeiten mit einem ganz anderen Erscheinungsbild und keiner bringt dies in den Zusammenhang damit, dass hier ein frühes Defizit vorliegt. Das sind Worte von Frau Professor Dr. Eva Rast. Und ich habe mit ihr gesprochen und gleich startet der komplette Podcast. Diese Worte hat sie mir am Ende des Podcasts noch mitgegeben, als aber der Podcast schon längst beendet war. Und mir war es ein Anliegen, euch diese Worte noch drauf zu sprechen in ihrem Namen. Aber lauscht mal dem gesamten Podcast. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und setzen uns für eine Wende in der Frühbetreuung ein. Mein Name ist Claudia Stolz, ich bin mit im Vorstand der Gesellschaft. Und heute ist ein für mich ganz, ganz besonderer Gast bei uns. Eine Frau, die ich einfach sehr bewundere, weil so unfassbar viel Erfahrung da ist und ich glaube, es gibt keinen Vortrag, den ich von Frau Professor Dr. Eva Rass nicht gehört habe und kein YouTube-Video. Also an dieser Stelle, man findet sie auf vielen, vielen Plattformen. Also ich schätze Sie so sehr, Frau Dr. Rass, wegen Ihrer großen Erfahrung und Ihrer Klarheit, wie Sie Dinge so auf den Punkt bringen, dass man sie wirklich sehr, sehr gut verinnerlichen und verstehen kann. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Hallo, Frau Dr. Rass.
Also erstmal ganz herzlichen Dank für diese Einladung.
Ja, und sehr, sehr gerne.
Ja, doch ganz wichtig, dass die Zielgruppe, die diesen Podcast sich anschaut, ja Informationen bekommt, die also nicht nur meinen Glauben und so weiter ist, sondern auf Wissenschaft beruht.
Ja.
Gerade die Wissenschaft zur frühkindlichen Entwicklung hat in den letzten 60 Jahren einen unheimlichen Zuwachs bekommen. Also das, was ich heute weiß, habe ich an meinem Berliner Institut, wo ich die Ausbildung zum analytischen Kindertherapeuten gemacht habe, überhaupt nicht gehört, weil es es damals noch nicht gab.
Ja.
Also dieser ganze Paradigmenwechsel über die frühe Kindheit, der wurde eingeleitet in den 1960er, 70er Jahren. Und hat inzwischen einen ganz enormen Wissenschaftsfundus, so dass das, was dann im Lauf der Zeit dazugekommen ist, unbedingt notwendig ist, um kindliche Entwicklung zu verstehen. Also mein Anfang war, dass ich in Berlin an einer Art Brennpunktschule fast 10 Jahre lang als Lehrerin tätig war. Dort realisierte, dass es viele Kinder gibt, die ganz andere Sorgen haben wie diese Schule. Und diese Kinder, die ich immer meine Kinder nannten, also meine Schüler waren immer meine Kinder, haben mich auf diesen Weg gebracht, sich um die Hintergründe zu kindlicher Entwicklung zu bemühen. Dann habe ich in Berlin meine Ausbildung gemacht, hatte in Berlin auch schon eine Praxis und bin dann 1983 in die alte Heimat in den Odenwald im nördlichen Baden-Württemberg gezogen, habe mich in Buchen dort mit einer Praxis niedergelassen und bin nach wie vor in dieser Praxis. Und das ist das, was Sie eben so betonen, diese ewig lange Erfahrung am gleichen Ort in dieser Tätigkeit, die dann so viel Einblick ermöglicht. Also wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, es gibt kaum einen Arzt oder ein Geschäft oder irgendwo, wo nicht irgendjemand auftaucht und sagt, ach Frau Rass, bei Ihnen war ich auch schon. Dann ist es vielleicht 30 Jahre her und ja, also ein unheimlicher Erfahrungsschatz, also Handlungswissen. Aber gleichzeitig habe ich mich seit 40 Jahren doch sehr auch in die Wissenschaft hineinbegeben. Und zwar vor allem in die Wissenschaft zur frühen Entwicklung, Affektregulation Und dann auch mein Thema, was vielleicht ein bisschen mit der alten Pädagogik zu tun hat, der ganze Bereich von sensorischer Integration, der so sehr vernachlässigt wird. Und wenn wir jetzt hier schon beim Podcast sind, würde ich unheimlich gerne einen weiteren Podcast zu diesem Thema anbieten. Denn wir gehen mit unserer sensorischen Integration, mit unserem Körper ins Leben hinein. Und das Leben ist schon komisch, aber wenn der eigene Körper nicht gut funktioniert, dann haben wir Läuse und Flöhe zusammen. Das
Dann
waren
ist
so
das
meine.
der nächste Podcast, den wir machen.
Okay. Und
Dankeschön.
das sind diese beiden Beine, auf denen ich stehe, also in der Wissenschaft, die ganze sensorische Integration und diese ganz frühe Entwicklung, die ja dann eben mit der Bindungstheorie von John Bowlby anfing, aber inzwischen eine ganz enorme Ausdehnung und Vertiefung erfahren hat. Ja, und mit diesem Wissen betreibe ich meine Praxis, beginnend mit der Babysprechstunde, mit den Schreibabys, die bei mir aber irgendwie halt trotzdem nie schreien, bis hin zu den großen Jugendlichen. Die Kassenzulassung geht ja bis plus minus 21. Und
Also
im
kennen
Rahmen,
Sie die ganze Bandbreite von
ja,
ganz jung bis,
bis junge
ja,
Erwachsene, bis
bis
junge
junge
Erwachsene.
Erwachsene?
Und in dieser ganzen Zeit dann auch, ich habe ja dann in Heidelberg an der PH, also mein Dr. Pett ist ein Doktor der Erziehungswissenschaft, habe also in Heidelberg an der PH, an meiner alten PH, wo ich ganz früher eben Lehramt studiert habe, habe ich dann also promoviert, habe dort auch, glaube ich, so an die 20 Jahre lang gelehrt. Lehre jetzt seit 25 Jahren, dürfte es auch schon sein, an der Hochschule in Mannheim, Fakultät Sozialwesen, wo dann auch so meine Ernennung zum Professor, ja, das haben die sich ausgedacht. Das war gar nicht so sehr auf meinem Weg. Das hat man mir, ja, weil man mich ja, gut fand, hat man mir das
Ja. Erfahren und fähig, diesen Titel zu tragen. Und
ja.
Frau Dr. Rass, wenn ich jetzt mir so anschaue, Sie haben ja auch gerade so von Zielgruppe gesprochen, die diesen Podcast hören. Also es sind vornehmlich Eltern und Erzieher und Erzieherinnen und Menschen, die sich auf den Weg machen, mit ganz, ganz kleinen Menschen am Lebensanfang umzugehen, sie ins Leben zu begleiten. Und was würden Sie den Menschen mitgeben wollen, wo sie sagen, das ist wirklich etwas, das muss man einfach wissen.
Das Allerwichtigste, wo ich ganz erstaunt bin, dass die Ärzte das zum Teil noch nicht mal wissen. Also ganz gute Ärzte. Der Mensch ist eine extrauterine Frühgeburt. Also in der grauen, grauen Vorzeit vor vielen hunderttausend Jahren war die Tragezeit, es ist alles Wissenschaft erwiesen, 2 Jahre. Und mit der Entwicklung zu modernen Menschen hat Mutter Natur die Schwangerschaft auf 9 Monate verkürzt. Und das kleine Kind wird derart unreif geboren und gehört aber noch praktisch 2 Jahre in den Mutterleib. Und das, was die Fürsorgeumgebung in den nächsten 2 Jahren zu bieten hat, ist praktisch den Schutz, den der Uterus eigentlich darstellen sollte. Der Mensch wird ohne präfrontalen Kortex geboren. Also das, was hier so unter unserer Stirn ist, ist überhaupt noch nicht da. Das Gehirn wiegt 400 Gramm. Da ist also Milliarden Möglichkeiten, aber entwickelt ganz wenig. Ende des ersten Lebensjahres hat dieses Gehirn 1000 Gramm. Ende des zweiten Lebensjahres 2000 Gramm. Und das, was da von 400 bis 2000 Gramm hinein entwickelt ist, ist Erfahrung. Ist nicht Genetik. Ist gemachte Erfahrung, die man so mit dem Leben und seinen lieben Leuten macht. Und immer wieder in dieser Unreife kann das Kind sich nicht anpassen. Es hat noch nichts zum Anpassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Fürsorgeumgebung sich dieser Unreife anpasst und alles das sozusagen auf den Weg bringt, was eigentlich noch in den geschützten Mutterleib gehört. Und das ist so unendlich wichtig. Deswegen ist ja zum Beispiel auch der Geburtenabstand, wünscht sich Mutter Natur einen Geburtenabstand von ungefähr 3,5 Jahren. Dass wenn das nächste Kind kommt, dass das erste schon ganz wichtige, also das größere, schon ganz, ganz wichtige Entwicklungsschritte hinter sich hat. Denn diese Unreife verbraucht fast die ganze psychobiologische Aufmerksamkeit einer Mutter, damit das Kind überlebt, dieses kleine Würstelchen, ja, mit seinen, was weiß denn ich, 3500 oder so Gramm. Also die notwendige Fürsorge ist so absorbierend, dass wenn schon das nächste Kleine da ist, was das Gleiche wieder braucht, irgendwer kommt da zu kurz. Sind also auch Wissenschaftsdaten, die man schon lange weiß, Geburtenabstand ungefähr deswegen, ungefähr 3,5 Jahre.
Früher war es ja auch so, dass die Kinder mit 3,5 oder 4 Jahren, dass das so der Beginn des Kindergartens
Ja.
war, wo Kinder dann stundenweise am
Ja.
Vormittag in den Kindergarten gegangen sind. Heute ist die Realität ja komplett eine andere.
Ja.
Heute gehen die Kinder, die meisten so zwischen dem 10. und 14. Lebensmonat in die außerfamiliäre Betreuung und oftmals viele, viele Stunden, also zwischen 35. Wir sind hier in Düsseldorf und die meisten Betreuungszeiten liegen hier zwischen 35 und 45 Stunden in der Woche. Wenn ich das jetzt so mitbekomme, dass halt so ein kleiner Mensch, also klar ein Säugling, aber halt auch, wenn es so 10, 12, 14 Monate alt ist, wirklich eine Person braucht, die es begleitet. Was passiert denn da? Warum braucht dieser Mensch eine Person? Und kann das denn dann überhaupt in einem Gruppenkontext funktionieren?
Also eine Person braucht er nicht. Er braucht eine wichtige Person, die ihm vertraut ist. Das ist in der Regel die Mutter, weil er die Mutter schon aus der Schwangerschaft in- und auswendig kennt. Er weiß, wie die Mama schmeckt. Er weiß, wie die Mama riecht. Der Säugling weiß, wie die Mama sich bewegt, wie ihre Stimme ist. Also der Säugling ist mit dieser Frau körperlich vertraut. Und Sie wissen es allein aus dem Erwachsenenalter, wenn Sie auf irgendeiner Tagung sind und kommen aus der Pause wieder und irgendjemand setzt sich auf Ihren Stuhl, dann sind Sie ein Stück entrüstet, weil Sie sich doch jetzt auf dieser Tagung auf Ihren Stuhl da so eingenistet haben und jetzt kommt einer und klaut Ihnen das. Das heißt, der Mensch sucht immer Vertrautes. Und je kleiner und unreifer ich bin, desto mehr suche ich halt Vertrautes. Und die Stimmen der Familie, also auch die Stimme des Vaters, auch wenn es nicht ganz so im Resonanzkörper ist wie also bei der schwangeren Frau, auch die Stimme des Vaters oder der Familienmitglieder ist dem Kind betroffen. Also die Familie, die Mama als erstes, die Mutter als erstes, aber das, die Leute, die die Mutter in dieser Schwangerschaft begleiten, was man sich wünscht, denn die Schwangerschaft ist ja mit das Anspruchsvollste, was im Körper überhaupt zu leisten hat. Deswegen wünscht man sich, dass diese Mutter während der Schwangerschaft gut aufgehoben ist in ihrem sozialen Netz, damit sie in aller Ruhe brüten kann. Und man weiß jetzt eben auch wieder aus der allerneuesten Forschung, dass wenn ein Kind ausgetragen wird in einer beruhigten, also immer good enough, es gibt nie perfekt. Also der Engländer Winnicott hat ja den Begriff good enough, also ausreichend gut geprägt. Wenn also eine Mutter in einem ausreichend guten Zustand ihr Kind austrägt, ist das was anderes, als wenn die Mutter bei 9/11 in New York, wie die Wolkenkratzer zerstört wurden und vielleicht jemand gestorben ist oder sie selbst in Not war. Das sind ganz andere Anspannungszustände, die der Säugling mit, also nicht Säugling, der Fötus, kriegt das ja alles mit. Das heißt also schon eine good enough Schwangerschaft hinterlässt im kindlichen Gehirn, was da entsteht, eine nicht ganz so große Vulnerabilität für Anspannung wie ein Kind, was eben in der Schwangerschaft schon viel mütterlichen Stress durch den ganzen Hormonhaushalt der Mutter mitkriegt. Und dann sind wir eben dabei, dass dieses Kind dann hoffentlich keine Frühgeburt ist. Ich meine, da kann man heute auch, gibt es sehr viele Möglichkeiten, den Anfang trotzdem irgendwie gut zu begleiten. Aber man wünscht sich dann, dass das Kind eben nach einer ausreichend guten Schwangerschaft in diesem Zustand, den es kennt, eben den es kennt, zumindest so lange bleiben darf, wie es im Mutterleib wäre, eben noch die nächsten beiden Jahre. Und in dieser frühen Zeit, wie gesagt, entwickeln sich wichtige hirnorganische Strukturen. Das wird geprägt von der Umwelt. Dann ein Ich, dass man sagen kann, ich ist plus minus 3 Jahre. Also wenn die Kinder so früh in die Betreuung kommen, die kennen noch gar kein Du, weil sie noch gar kein Ich sind. Klar, die machen irgendwas miteinander, aber nicht von einem Ich zu einem Du. Das ist also alles, ein Selbst ist noch gar nicht da. Also diese ganzen inneren Strukturen, die kognitive Ausstattung im Gehirn ist noch alles so unreif, dass wenn viel Eindrücke von außen kommen, sind im Gehirn gar keine, ja, man nennt es einfach mal Programme, um diese vielen Reize, die von außen kommen, zu bewältigen. Die sind einfach noch nicht da. Und
Es wird ja auch
einfach.
oft gesagt, dass gerade ein kleines Kind andere Kinder braucht, um halt mit anderen Kindern spielen zu können oder auch sozialisiert zu werden. Also ich höre von vielen Eltern, die sagen, mein Kind langweilt sich zu Hause. Also ich spreche jetzt immer mal so eins, anderthalb, ne? So vielleicht bis zwei. Dass sich halt die Kinder, weil die interessieren sich doch so sehr für andere Kinder und es wäre doch gut, wenn sie mit Gleichaltrigen halt auch in einer Gruppe wären, weil sie doch davon profitieren würden.
Gut, ich meine, dass die kleinen Kinder, also wenn sie ein anderthalbjähriges Kind haben und laufen mit dem durch die Stadt und irgendeine Frau kommt mit dem Kinderwagen daher, dann wird dieses anderthalbjährige mit riesenhaftem Interesse in diesen Wagen hineingucken und wird ganz entzückt sein, dass es da was gibt, was scheinbar ähnlich ist oder noch kleiner. Und wenn in der Familie irgendwo ein Cousin und eine Cousine ist, die immer mal wieder zu Besuch kommt, wo man miteinander was machen kann, dann hat es seinen Reiz. Aber das ist ja was anderes, als wenn ich stundenlang in der Peer Group bin, zu der ich aufgrund meiner unreifen Ausstattung noch gar nicht viel Zugang habe. Ja? Also dieses, dass Kinder, also wenn ein Kind so seine Entwicklung selbst steuern würde in einer gut in einer Familie, dann würde dieses Kind mit seiner Wachheit sicher so mit 2,5, 2,75, 3 Jahre den Wunsch haben, mehr mit anderen Kindern zusammen zu sein. Also das, was das frühere Kindergartenalter plus minus 3, so das war gemessen. Da entsteht ein Ich, wo ein Ich sucht mal ein Du. Das Ich wird am Du. Zwar wird das Ich an einem größeren Du, an einem reiferen Du, aber die Reibungsfläche Peer Group ist in dem Alter beginnt wichtig zu werden, aber erst nachdem ein Ich da ist, ja. Und was halt schon mühsam ist, so wie die Familien heute gestrickt sind, wenn ich jetzt so ein Zwerglein habe, was da 2 Jahre alt ist und ist potzmunter und es ist, die Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind, irgendeiner ist berufstätig, dann besteht die Familie nur aus einem und noch einem. Und es ist vielleicht gar keine, um ein Kind großzuziehen, gar nicht viel Dorf da. Dann kann man natürlich sagen, es tun sich Frauen zusammen mit ihren kleinen Kindern und treffen sich, so wie es ja häufig auch ist, zu irgendeinem Müttercafé oder zu einer Krabbelgruppe oder zu einer Spielgruppe. Aber das sind Dinge, die sind ausreichend und es muss nicht die organisierte, tagtägliche, stundenlange Gruppe sein, weil das kindliche Gehirn in seiner, ich sage immer Spatzenhirn, weil es halt so klein ist, ja, das hat so wenig Möglichkeiten, diesen ganzen Input zu verarbeiten.
Was passiert denn im Gehirn, wenn das Kind seine primäre Bezugsperson nicht in der Nähe hat?
Es ist gestresst. Und wenn Ihnen der Name Rainer Böhm was sagt, also einer von den führenden Kinderärzten, die sich in dem Bereich sehr gut auskennt und der da auch viel geschrieben hat, das Ganze ist
Ja.
messbar, Cortisolspiegel. Also man kann diese ganze Überforderung also messen. Man kann den Hautwiderstand messen, man kann den Cortisolspiegel messen und dann sieht es aus, als wenn Kinder da sitzen würden und würden in aller Ruhe spielen. Und dann tupft man die ab nach dem Cortisol und da hat man das Gefühl, die hängen an der Decke. Also diese Reizüberflutung stresst ganz enorm dieses sich entwickelnde, stressverarbeitende System. Es ist also schon gestresst, bevor es richtig in die Entwicklung kommen kann.
Also kann man dann sagen, nicht nur diese, also jetzt könnte man ja meinen, wenn dann die Krippenzeit vorbei ist, ist das Kind ja nicht mehr gestresst und dann ist alles gut. Also es können auch bleibende, also es kann sich in dieser Zeit auch etwas entwickeln oder eben nicht
Eben
entwickeln, was
nicht
dann
entwickeln.
auch fürs
Das ist
ganze
nicht,
Leben.
ja, also nicht entwickeln. Und jetzt nochmal, also einer unserer Päpste, der ja so ganz groß gehandelt wird als der neue Einstein und alles Mögliche, der Alan Shaw in Amerika, dessen neuestes Buch ja da im letzten Oktober rausgekommen ist und wo jetzt im Deutschen Ärzteblatt von mir die verfasste Buchbesprechung da war. Das ist der, der also ganz wichtig ist für das ganze Thema Affektregulation. Also ein kleines Kind wird geboren in seiner Unreife ohne ein Affekt, verarbeitendes System. Also Affekt heißt irgendeine Gefühlsregung. Also Baby ist wach, das Baby hat Hunger, das Baby hat Durst, es ist zu hell, es ist zu laut, es ist zu warm, es ist zu müde, es ist zu langweilig. Also man kann hier ganze Menge solcher Affekte in sich erleben. Und die erzeugen Anspannung. Und für diese Anspannung hat das Baby aber noch keine Programme im Gehirn, um diese Anspannung zu regulieren. Das ist das ganz wichtige Wort in der modernen Entwicklungspsychologie. Regulation. Was macht das Baby? In der Regel wird es schreien. Dann kommt eine vertraute Bezugsperson gerannt, nimmt dieses schreiende kleine Wesen an den Körper. Und es ist der Körper, der ruhige Körper, wo, also das heißt der Hilfskortex, so heißt es. Also die Mama oder der Papa, die geben dem Kind jetzt das an Regulation, was das Kind noch nicht hat. Und es ist immer körperlich. Also die körperliche, also Regulation geht nicht über Sprache, geht immer nur über einen beruhigenden Körper, einen Körper, der warm ist, einen Körper, aus dessen Mund ein paar beruhigende Worte kommen, also keine großen Storys, sondern irgendwo beruhigende Worte, ein beruhigender Blick, der Blickkontakt ist was ganz, ganz Wichtiges. Und es ist immer wieder wichtig, dass das Kind in dieser Beruhigung auf etwas Vertrautes stößt. Also es kennt die vertraute und beruhigende Stimme der Mutter und es kennt den vertrauten, intensiven Blick und die Pupillen, die sich aufeinander einstellen. Also all das, was so Beruhigung ist, geschieht in diesem Milieu des Vertrautseins. Und in dem Moment, wo dieses Milieu eben nicht da ist, und wenn dann ein Fremder das Kind auf den Arm nimmt, dann wird das Kind, ja, vielleicht kommt es zur Ruhe, weil es sich im Stress anpasst, es zieht sich zurück. Es schreit nicht mehr, es hört halt auf zu schreien. Also wenn ich lang genug schreie, es kommt niemand, hört jeder Mensch auf zu schreien. Dann hat man sich irgendwo in seiner Stressverarbeitung auf dieses Nichtkommen eingestellt. Aber das ist nicht das, was, das ist eine Anpassung, aber keine Reifung. Also Reifung ist, wenn das Kind in diesen wichtigen frühen Jahren, also ersten 2, 3 Jahre, diese Beruhigung von außen erlebt. Nur auf diese Art und Weise kann sich im Hirn ein stressverarbeitendes System entwickeln. Professor Bauer hatte in seinem Buch Das Gedächtnis des Körpers sehr wohl davon auch gesprochen. Also aus, und das, dann gibt es einen Aufsatz, der heißt The Social Construction of the Human Brain, How States Become Traits, also wie aus Gefühlszuständen neuronale Verknüpfungen werden. Und wenn diese neuronale Verknüpfung eben Beruhigung, Affektregulation ist, dann kann sich in meinem Gehirn so eine Nervenfaser von Beruhigung entwickeln.
Und wenn sich das nicht entwickeln kann, was kann das für Auswirkungen haben?
Ja, das heißt, dass das stressverarbeitende System für den Stress, den das Leben bietet, nicht gerüstet ist. Es kann sein, dass sie in der frühen Zeit eben eine Anpassung ist. Das heißt, dass die Kinder aufhören zu schreien, weil eben nicht der Ruf nicht gehört wird. Aber es entwickelt sich also im eigenen hirnorganischen System keine Affektregulationssystem. Und wir haben ja genügend Erwachsene, wo man sagt, die Mücke an der Wand und die kurze Zündschnur und was das so alles an Formulierungen ist, wenn jemand seine innere Erregung nicht bewältigt. Oder man raucht, man trinkt, man geht einkaufen, man macht eine Risikosportart oder man macht Sex. Also es gibt genügend Methoden, um ein inneres angespanntes System kurzfristig runterzufahren, kurzfristig, weil das ja nicht trägt. Aber das sind dann die Folgen von der frühen nicht installierten, also von den Eltern zunächst geleisteten Regulation, da hat sich halt nichts installiert, da fehlt was ja. Und sowas nachzubauen, das hat alles mit den beiden Hirnhälften zu tun, rechte und linke Hirnhälfte. Der Mensch ist lebelang entwicklungsfähig, ganz lang, aber das, was in den ersten beiden Jahren nicht erlebt wurde, wird gespeichert in der Hirnstruktur. Das ist dann das intrinsische Gedächtnis. Kann man später sich nicht mehr daran erinnern, weil es der Sprache, weil in der Zeit Sprache noch keine große Rolle spielt. Das ist dann irreversibel. Also bestimmte Erfahrungen sind irreversibel in diesem intrinsischen Gedächtnis gespeichert und Wenn es gute Inhalte sind, ist es halt schön. Und wenn es stressvolle Inhalte sind, dann sind die halt stressvoll.
Und Regulationsthemen gibt es ja oder nicht gut ausgereifte Regulationsmechanismen hören wir ja sehr, sehr häufig auch schon im Schulalter, im Grundschulalter und dann auch später. Also ja auch wirklich gehäuft in Teilen. Ob das jetzt mit früher Betreuung zusammenhängen kann oder nicht, das weiß ich nicht. Aber zumindest ist es auffallend, dass man es halt so häufig hört. Wenn jetzt ein Kind mit einem Jahr von anderen Menschen betreut wird, als es die Eltern sind, was für ein Kontext müsste das sein? Oder was muss dem vorausgehen, damit das funktionieren kann?
Also wünschenswert wäre natürlich, dass dieser Kontext irgendwo eine erweiterte Familie ist. Ob das die Großeltern sind oder ob das eine gute Nachbarin, die Familienfreundin ist. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass stundenweise, wir reden von stundenweise und nicht von Tagesbetreuung, dass stundenweise für ein waches kleines Kind die Betreuung durch jemand Vertrautes, aber nicht ganz vertraut, Mama, Papa, auch sehr anregend sein kann, weil dann echt der Duft der großen weiten Welt, der zieht dann sozusagen ein bisschen ins Kinderzimmer ein. Aber wenn dann die Eltern, die Mama nach 2, 2,5, 3 Stunden kommt, dann geht schon ein Leuchten über das Gesicht, dass die Vertraute wiederkommt. Also das, man kann schon eine kleine, wie soll man sagen, also kleingestrickte Betreuung ab vielleicht ein Jahr einleiten, aber das muss jemand Vertrautes sein. Und es wäre natürlich immer schön, wenn dieser Mensch in das vertraute Milieu des Kindes käme. Denn in dem Moment, wo das Kind hat ja auch noch lang keine Biorhythmen. Also bis ein Kind einmal gescheit schläft, da träumen ja viele Eltern davon, jahrelang, dass endlich ein Kind irgendwo einen Biorhythmus hat. Und bis sich so ein Biorhythmus, der ja im Mutterleib wurde, der Biorhythmus über den Körper der Mutter gewährleistet. Und wenn das Kind dann außen ist, muss es diesen Biorhythmus ja mühsam selber installieren. Und wenn jetzt ein Kind zum Beispiel in seinem Bettchen schlafen darf und die Mama ist beim Wachwerden nicht da, aber dafür eine vertraute Person, die das Kind kennt, dann hat das Kind trotzdem seinen Biorhythmus leben dürfen, also schlafe in meinem Bettchen, solange wie eben mein Schlafbedürfnis ist. Und wenn ich wach werde, gucke ich ein Gesicht, was mir vertraut ist. Und wenn dann
Also
dieses.
jemand, der ins Haus kommt und langsam mit dem Kind
Ja.
vertraut wird und ja auch einen herzlichen Umgang mit dem Kind hat und auch großes Interesse an dem Kind hat.
Ja, genau. Ein persönliches Interesse, ganz ein persönliches Interesse an diesem Kind. Ich meine, ich keine großen Namen nenne, aber eine unserer Politikerinnen, die dann halt sehr früh wieder in die Politik zurückging und das Kind dann eben nicht so familiär, vielleicht familiär, aber diese Mutter, diese Frau sagte damals, es ist doch nicht wichtig, wer die ersten Worte meines Kindes hört. Und das sind schon so Sachen, also wenn so die Kinder anfangen, so ihre ersten Hatten, Datten, Natten und was sie so alles von sich bringen, also den üblichen Eltern geht das Herz auf, wenn das Kind dann das erste Wort spricht und dann ist es so der Glanz im Auge der Mutter, wie es heißt, dass man so einen Freudentanz macht. Juhu, ne? Mein Spatz hat jetzt irgendwo mal Wow, Wow oder Mu, Mu oder weiß der Kuckuck was gesagt. Also diese Freude an der Entwicklung des Kindes, das ist was ganz Wichtiges und dieses muss das Kind auch erleben, dass es in seinen Entwicklungsschritten so bedeutungsvoll ist, ja? Und die machen ja in den ersten 3 Jahren, also wenn man überlegt, was ein Kind in den ersten 3 Jahren so alles an Entwicklungsschritten hat. Und wer ein Kind hat und kennt dieses Mama, Papa, Kuckuck, es gibt ja Zeiten, da guckt man überhaupt nicht nach mit lauter Gucken. Aber das ist immer dann, wenn das Kind für sich was Neues im Leben erobert. Aber richtig bedeutsam wird es für das Kind erst, wenn der geliebte Erwachsene seinen Segen dazu gibt und
Also
strahlt.
wenn es so ist, dass das Kind etwas macht und die Mutter oder der Vater oder Oma, Opa, also ne, der
Ja.
Erwachsene, der liebevoll auf das Kind guckt, ja wirklich mit Begeisterung
Ja,
zurückgibt,
genau.
hey, was du jetzt gerade gemacht hast,
Und
das
das
ist
eben
ganz
schön, wie Sie gesagt
wunderbar.
haben, Begeisterung, ja? Das Wort Begeisterung, da steckt ja da steckt ja eine Nummer drin, die ist ein bisschen anders wie toll. Ne? Also,
Ja,
ja, da steckt ja
ja.
ganz anderes Art von Erleben mit drin.
Ja, und das ist natürlich in einem Gruppenkontext, wenn da sehr, sehr viele Kinder sind, schwer zu leisten, auch von den Erzieherinnen und Erzieher, die dann vor Ort sind, wirklich auf jedes Kind mit dieser Begeisterung, die nötig wäre, einzugehen. Und fürs Kind ist, habe ich richtig verstanden, ist es ja auch nochmal wichtig, dass diese Person auch für das Kind bedeutend ist. Es
Ja,
ist also nicht
natürlich.
egal, wer
Ja,
begeistert ist, sondern
ja.
es muss eine bedeutende Person sein,
Ja.
die begeistert ist.
Ja, denn sonst hat, also wenn die Person nicht bedeutend ist, geht es echt irgendwo vorbei.
Hat das dann auch was mit, kann das auch was mit meinem Selbstwert zu tun haben,
Ja.
dass ich dann entwickle später über mich
Ja.
selber?
Ja. Das, also jetzt sind wir wieder bei der Psychologie. Der Selbstwert entsteht, wenn ich in meinem entwickelnden Selbst für jemand wertvoll war.
Ja.
Es ist so Selbstwert. Aber ich muss schon für jemanden auch persönlich wertvoll gewesen sein.
Also ich muss erstmal für jemanden persönlich
Ja.
wertvoll gewesen sein, damit ich es auch spüren kann. Und
Genau.
ich meine, gut, die Kinder, die ja auch früh in der Betreuung sind und auch viele, viele Stunden in der Betreuung sind, die sind ja ihren Eltern wertvoll. Und die haben ja morgens, abends und am Wochenende ja auch Zeit mit ihren Eltern. Ist das, hängt das, ist das auch ein Zeitfaktor, weil manchmal höre ich, es ist nicht so sehr die Zeit, der ausschlaggebende Faktor, sondern die Intensität,
Es ist
der, die Qualität.
die berühmte Qualitätszeit, die zählt in den späteren Jahren, in den ersten 2 Jahren, wo die Kinder noch gar kein Zeitgefühl haben. Also für ein Kind hat noch kein Zeitgefühl. Das ist geworfen in die Zeit und ist ausgeliefert, wie die Zeit vergeht. Aber es hat noch kein Zeitgefühl. Das größere Kind, also so, ich weiß noch, also wie meine Tochter 3 Jahre alt war, war dann Zeiteinheit. Damals kam dann die Sesamstraße. Also das dauert so lange wie Sesamstraße. Also war unsere Zeiteinheit diese halbe Stunde, ja? Dann
Ja.
hatte das Kind eine Vorstellung, wie lang das sein könnte. Aber bis im Alter haben die Kinder noch keine Zeitvorstellung. Also wenn man zu denen sagt, wenn sie traurig sind, Mama und Papa kommen in einer Stunde, das ist ewig, weil man noch kein Zeiterleben hat. Es ist eben immer wieder diese unendliche Unreife, mit der dieses kleine Kind da so mitten schon im Leben steht, obwohl es für dieses mitten im Leben noch nirgendwo richtig ausgerüstet ist. Ja.
Gibt es irgendwelche Punkte, an denen man merkt, dass es Kindern zu viel ist in der Betreuung? Also wenn ein Kind in die Betreuung geht, woran können Eltern merken, dass es ihnen zu viel ist? Oder würden Sie sagen, das muss man gar nicht merken, das ist eine Altersfrage?
Ach, das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Frage. Also wenn Kinder überfordert sind
Ja.
in ihrer Stressverarbeitung, dann merkt man das eigentlich. Wir haben also das Phänomen Schlafen, wir haben das Phänomen Spielen, also so Konzentration, auch wenn das alles in dieser frühen Zeit noch alles sehr mickrig ist. Wir haben die Phänomene, wenn irgendwann, wenn die beiden Eltern sind und es klappt was nicht, wie gut sie mit diesem bisschen Frust, was im Leben kommt, ob sie da total an der Decke hängen oder ob sie schon irgendwo halt 3 Minuten aushalten können, bis die Hilfe kommt. Also das stressverarbeitende System meldet sich im Grunde schon, auch in dieser frühen Zeit, wenn es am Rande seiner Kompetenz ist vorbei. Es gibt also schon auch Kinder, die leisten, weil sie spüren, da ist niemand da, der reguliert. Die leisten eine unheimliche Anpassungsfähigkeit, vor allem die Mädchen. Also wir Frauen sind für Anpassung vom Hirn besser ausgerüstet wie die Männer. Es gibt Kinder, die haben dann keine Trotzphase, die so wichtig ist. Ja. Trotzphase ist ein ganz wichtiger Baustein in der frühen Kindheit, dass man sein Bauchgefühl entdeckt und den ganzen Tag nur ich will oder ich will nicht, ganz einfach. Und wenn es nicht so klappt, hängt man eben an der Decke. Und dann muss man wieder getröstet werden, dass dieses Leben halt so gemein ist, also nicht nachgibt, aber man wird getröstet. Es gibt also schon Kinder, die früh spüren, Protest bringt nichts und passen sich dann erstaunlich lange an. Also es gibt viele spätere Phänomene in der Praxis. Also wenn Sie zum Beispiel jemanden nehmen, der an einer starken Magersucht erkrankt ist, das waren meist in der frühen Kindheit Sonnenscheinkinder. Die haben nie irgendwo was an Rabatz gemacht, die haben nie die Eltern gefordert in ihrem Stress. Und dann aber mit Beginn der Pubertät, wo das Ganze nochmal frisch aufgemischt wird, melden sich diese frühen, man nimmt an, Essen, ne? Essen ist ja wirklich eine der basalen Funktionen. Da meldet sich was ganz Frühes, meldet sich, dass da doch irgendwo in der Anpassungs, dass sich zu viel angepasst wurde. Und dann kommt der große, das große Nein. Und es gibt ja kein größeres Nein, auch gegen die Mutter, wie nicht essen. Ne?
Also
Dann
Themen, die dann in der
dieses ganze frühe Nein, das sind schon eine ganze Menge Menschen aus dem Gespür, es ist niemand da, der reguliert. Also bevor ich dann sozusagen, oder vielmehr, das ist mehr was Hirnorganisches, das Hirn spürt, es ist niemand da, der mich da reguliert. Also kommt man schon gar nicht in diese Zustände hinein. Dadurch fordert man den anderen nicht, aber man entwickelt selber auch kein stressverarbeitendes System. Man muss immer unterscheiden zwischen einer Anpassung und einer gesunden stressregulierenden Reifung. Das sind zwei völlig verschiedene Entwicklungswege.
Also ist es ein sehr gutes Zeichen, wenn ein Kind, wenn es meinetwegen von einer ihm bekannten, sehr gut bekannten Person betreut wird und es benimmt sich dort genauso wie zu Hause und fordert diese Betreuungsperson arg heraus, dass das ja dann ein ganz großes Kompliment ist,
Ja,
weil sich das
genau.
Kind wohlfühlt, sonst
Ja,
würde
das
es
Kind
das nicht
fühlt sich
machen.
sicher und sein inneres System sagt es, ich kann mit dieser Person es mir leisten, genauso die kleine Sau rauszulassen wie vor allem bei der Mama. Die Mama ist da im Wesentlichen die ganz große Entgiftungszentrale, aber wer da als Großmutter oder als sonst eben gute Betreuungsperson diese Phasen mitkriegt, da heißt, da ist eine Beziehung da.
Und das sind ja die Punkte, die, also ich selber gebe auch Schulungen in Kitas für Erzieherinnen und Erzieher und Kindertagespflegepersonen. Und das Häufigste, warum man auch angefragt wird, sind halt herausforderndes Verhalten von so kleinen Menschen. Und eigentlich kann man die ja dann nur dazu beglücken, dass sich die Kinder wirklich dann auch so zeigen oder ihre Grenzen abstecken und, und. Es gibt ja
Das
auch Kinder.
Grenze abstecken, verstellt sich schon wieder so pädagogisch, ja? Oder dieses ganze Grenzen setzen. Ein Kind hat ein Bauchgefühl. Also
Das setzt keine Grenzen.
das übliche Kind, wenn es ein zweites Eis hat, will ein drittes Eis. Nicht, weil es die Grenzen ausprobiert, sondern einfach, weil das Eis oder das Gummibärle oder irgendwas einfach so gut schmeckt und man
Oh,
will haben.
danke, dass Sie
Ja?
das sagen.
Und dann wird halt gewollt. Und dann kommt der Erwachsene, der dann hoffentlich vernünftig genug ist, sagt, es gibt halt nichts. Und dann schreit das Bauchgefühl schon wieder, ich will. Und dann ist es halt wiederum diese körperliche Holding Function, die dem Kind klar macht, das Leben ist fürchterlich und es gibt noch viel fürchterlichere Sachen, wie nicht das dritte Eis. Und deswegen müssen wir das jetzt üben, dass wir das durchhalten. Dieses Schreise für die Eltern oft, ach, für die Eltern ist es in der Tendenz schlimmer als fürs Kind. Das Kind schreit halt. Aber die Eltern müssen das aushalten, müssen das Kind regulieren. Ja.
Ja, dann wird ja auch sehr häufig sehr viel erklärt und
Ja.
warum das jetzt so sein muss. Und Sie sagen, dieser haltende Schoß oder dieser haltende Arm von dem Menschen, der ja eigentlich schon weiß, wie das Leben funktioniert und dem ich vertraue, das ist jetzt gerade wichtig. Und der darf das stellvertretend für mich mit aushalten.
Und jetzt ist so, jetzt sind wir wieder bei Neurobiologie. Unser Gehirn sieht ja aus wie eine Nuss. Wir haben eine rechte Hirnhälfte und eine linke Hirnhälfte. Und alles das, was wir gerade jetzt hier miteinander besprechen, ist vor allem rechtshemisphärisch. Das heißt, in den ersten gut 2 Jahren reift vor allem die rechte Hirnhälfte. Und in der sitzt diese ganze Regulations-, Hormonsystem, Immunsystem, also vieles, was wichtig ist, sitzt vor allem rechtshemisphärisch. In der linken Hirnhälfte sitzt die Vernunft, Kognition und Sprache. Und die kriegt so ihren Wachstumsschub Ende des zweiten Lebensjahres. Und zwischen diesen Hirnstrukturen ist eine Hirnstruktur, die heißt der Balken. Und wenn in der rechten Hirnhälfte die Erregung tobt, die halt bei kleinen Kindern, was weiß denn ich, von einer Erregung in die andere tobt, dann schaltet der Balken nach links zur Sprache ab. Und im Deutschen wissen wir das schon lange, man redet an die Wand. Und heute kann man das unter Computertomographie kann man zeigen, dass wenn ein Mensch erregt ist, auch der Erwachsene, und der wird vollgetextet. Es kommt nichts an. Und deswegen hilft immer wieder nur der Körper. Der Körper, der Arm um die Schulter legen und der beruhigende Blick und vielleicht ein bisschen was sagen mit beruhigender Stimme, aber volltexten und erklären. Hinterher kann man erklären und kann vielleicht erklären, dass es so nicht geht. Aber im Stress kann man das alles gar nicht. Aber auch bei Erwachsenen. Also reden, es gab mal einen großen Kongress in Heidelberg, der hieß, Reden hilft nichts, ja. Und deswegen hat auch die Psychotherapie, ich meine Freud, wie der dieses grandiose Werk geschaffen hat, Psychotherapie, eben mit seinen Möglichkeiten, die er damals hatte und mit dem Wissen, was damals war, das hieß ja noch die Freudsche Redekur. Und heute weiß man, Reden ist nicht unwichtig. Das ist aber, den braucht man zum Teil, um Phänomene zu verstehen. Das heißt dann top-down, also von oben über den Kopf zu verstehen. Aber die Hilfe ist bottom-up, von unten her, immer über den Körper. Und wenn die Leute erwachsen sind und haben diese Regulation halt nicht erfahren und wissen, sie haben sie nicht erfahren, manches kann man in guten Beziehungen oder Therapie nachentwickeln. Aber die einen gehen joggen, walken oder machen Yoga. Das sind alles körperbetonte Maßnahmen, um in den Körper wieder Ruhe hineinzukriegen. Und Ed Tronick, einer der Großen auch von unserem Gebiet, der in seinem Buch The Power of Discord, also weil Streiterei halt ganz wichtig ist, damit man beruhigen muss, der sagt, wo ein Paar sich hinsetzt und ein schweres Problem diskutiert, soll die Frau erst einmal, was weiß ich, Yoga machen, der Mann dreimal ums Quadrat sprinten und erst wenn sie sich beide körperlich reguliert haben, dann soll sie sich an den Tisch setzen und dieses schwere Problem miteinander bereden. Also erst im körperlich regulierten Zustand.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Bild, was man mitnehmen darf, dass dann, wenn dieser Affekt noch tobt im Kind oder eben auch, wir lernen ja jetzt auch hier was für uns Erwachsene, dass dann Reden überhaupt nichts bringt,
Gar
dass erstmal die
nichts.
Beruhigung da sein muss.
Es muss erst wirklich rund. Das gilt auch für Psychotherapiestunden. Also wenn jemand kommt und ist außer sich oder in sich ist ja nichts anderes. Das ist dann eben die Anspannung nach innen hineingefressen. Also ich muss erst eine Atmosphäre schaffen, wo dieser Patient oder Klient ankommt. Der muss sich von mir durch meinen Blick, durch meine Gestik, durch die Wärme meiner Stimme muss er sich angekommen und getragen fühlen. Und dann können wir anfangen, was zu bereden, was das Leben eben schwer macht. Also Regulation ist A und O.
Und wenn ein Kind jetzt irgendwie in eine Einrichtung kommt, ist das ja am Anfang auch erstmal ganz gespannt, weil da ganz viele neue Eindrücke sind und, und. Da ist aber ja die Mama oder der Papa oder wer halt mitkommt, sind ja dabei, um zu regulieren, um zu helfen, zu regulieren. Da gibt es ja auch immer noch die Methoden, dass man sagt, die Eltern sollen sich passiv irgendwo hinsetzen, mit dem Kind gar nicht viel machen und nach ein paar Tagen schickt man dann die Eltern weg. Und die Kinder weinen erstmal sehr stark. Ich habe letztens gelernt, dass dieses, also das sich an die Mutter klammernde Kind weinend und schreiend, wenn das von der Erzieherin oder dem Erzieher runtergenommen wird, das nennt man abpflücken. Also wir pflücken das Kind. Das wusste ich gar nicht, dass das so, also dass es so genannt wird. Ich finde den Begriff so reizend für dieses Thema. Es wird halt abgepflückt, aber weint eben ganz bitterlich. Aber meistens ist es ja so, dass dann halt gesagt wird, das Kind beruhigt sich. Nach einer Zeit.
Und ich jetzt sage, es kann sein, also wenn dieser Erzieher, diese Erzieherin tatsächlich das Kind liebevoll im Arm hat und das Kind dann so seinen Kopf da irgendwo hineinschnuckelt, so wie Kinder das machen an den Körper des Erwachsenen und da sich wohlfühlt, dann kann sein, dass es reguliert ist, aber besteht die Gefahr, dass es eher sich anpasst, weil Mama und Papa sind nicht da, Schreie bringt nichts mehr, die sind ja weg. Also muss ich mich anpassen. Aber das sieht dann, wenn man ganz genau hinguckt, sieht es ein bisschen anders aus. Ob da ein Erzieher oder eine professionelle Fürsorgeperson, ob die regulieren konnte. Oder ob sich das Kind halt angepasst hat. Das ist das. Ich glaube, auch wie wir da kürzlich unser Gespräch hatten, auf dieser, in Berlin, hatte ich ja dieses eine Beispiel gebracht, was ich so eindrucksvoll fand, was irgendeine aus unserem Forschungsgebiet, mir fällt der Name auch immer jetzt noch nicht ein, war in der Psychologie heute, war das sowas über diese frühe Krippenzeit. Und da war ein Beispiel eben, das blieb bei mir so hängen, so eindrücklich. Da war also dieser kleine David, hieß er, glaube ich, der war 1,5 Jahre. Der wurde von seinem Papa liebevoll in die Krippe gebracht und ganz lieb, Schmatz, Schmatz und Küssle hin und Küssle her vom Papa verabschiedet. Und dann ging der Papa und kaum war der Papa weg, hat sich das Kind auf so ein Bobbycar gesetzt, ist wie ein Wilder durch die Kita da halt gerast, den Leuten über die Füße und halt geschrien, so wie kleine Buben sind. Und jetzt ist wieder noch was Wichtiges. Bube reagieren Stress ein bisschen anders ab wie Mädchen. Bube reagieren Stress meistens ab mit Laut und Gedöns und Motorik. Also da ist immer so was Aversives dabei. Das ist keine Aggression. Das ist einfach Anspannung für die, die halt keine anderen Wege haben. Und dann hat man also gesehen, weil das ja eine Art Forschungsprojekt war, wo das ganze videografiert wurde, dann hat man sich diese Szene, wie der Papa ging, eben videografiert, so ausgedehnt, dass man also die kleinsten Details gesehen hat. Und da hat man gesehen, in dem Moment, wo der Papa sich rumdreht und geht, sackt dieser kleine Bub regelrecht in sich zusammen. Die Körperhaltung ist so geknickt, die Ärmchen, die Schulter nach vorne. Also es war ein Moment von absoluter Verlorenheit. Aber das hat man nur gesehen, eben indem das Video ganz ausgedehnt gezeigt wurde. Und jetzt die absolute Verlorenheit erzeugt absolute innere Anspannung. Und dann typisch Bub, setzt er sich halt aufs Bobbycar und fährt seine Anspannung ab und kriegt dann wieder nicht die Regulation, sondern Schimpfe, weil er alle Leute über die Füße gefahren ist. Ein Mädchen hätte vielleicht seine Betröppeltheit ein bisschen mehr gezeigt, hätte vielleicht ein bisschen geweint und hätte vielleicht auf diese Art und Weise vielleicht doch jemand gefunden, der ein bisschen mehr getröstet hätte. Aber der kleine Bub war schlicht fassungslos, dass seine vertraute Bezugsperson, der Papa, ging. Aber das hat man nur gesehen. Vielleicht hätten ein ganz, ganz feinfühliger Erzieher das auch so gesehen, weiß ich nicht, ja. Aber zumindest hat man der Moment dieses Zusammenbruchs, regelrecht so ein kleiner depressiver Zusammenbruch, hat man erst gesehen in dieser sehr, sehr kleinen, also so ausgedehnten Videografie.
Das wäre ja dann nötig, dass ein Erzieher oder eine Erzieherin die Situation beobachten, begleiten und wirklich sehr gut Feinzeichen lesen und dann auch die Kapazität haben, sie sind ja meist eben nicht nur für dieses Kind zuständig, die Kapazität haben, dann auf das Kind, also quasi schon wartend, die müssen ja dann schon dem ein wenig voraus sein, also das schon erkennen und dann ja auch wartend als Regulationshafen zur Verfügung stehen.
Jetzt ist natürlich so, Frau Stutz, wenn wir jetzt hier diese optimalen Bilder uns vorstellen, also die Mutter oder irgendwer realisiert die Feinzeichen des Kindes, dann haben wir natürlich auch genügend Familien, wo diese Feinzeichen nicht gelesen werden. Und dann wird ja häufig genug gesagt, also solange die Kinder zu Hause irgendwo in einem ziemlich chaotischen Zustand sind, sind sie besser untergebracht in der Krippe, gibt ja viele dieser Argumente. Das ist natürlich schon verführerisch, dass das, wenn zu Hause das Ganze irgendwo, ich sage es jetzt einmal, auf verschiedenen Ebenen ein Durcheinander ist und in der öffentlichen Erziehung ist zumindest ein geordneter Raum, es sind ausgebildete Leute, dann ist natürlich schon die Versuchung groß zu sagen, dieser professionell besser strukturierte Rahmen ist für das Kind besser, ja. Aber ich habe jetzt die Zahl vergessen. Die Grossmanns, also dieses Forscherehepaar aus der Bindungstheorie Grossmanns, haben mal eine Zahl aufgestellt, wie viel innerhalb von einer Stunde oder einer Minute, ich weiß es nicht mehr, aber wie oft ein Kind sich an seine Fürsorgeperson wendet. Also es ist im Grunde fast dauernd, ja. Man hat schon das Gefühl, es war eine riesengroße Zahl. Und die Wahrscheinlichkeit, dass selbst in einem ungnädigen Elternhaus dieses Kind in dieser, man rede immer von der frühen Zeit, in dieser frühen Zeit doch vermutlich noch mehr an positiver Resonanz kriegt als in der Betreuung, ist relativ groß, ja. Denn dieses intuitiv Parenting, was wir nun mal aus der Evolution in uns tragen, und es ist unser Kind, und wenn dieses Kind dann mal irgendetwas macht, was es uns anlächelt, und Kinder können einem ja anlächeln, und Mutter Natur hat es so gemacht, dass wenn diese Pupillen sich weiten, dann weiten sich auch unsere Pupillen. Also Mutter Natur hat da schon einige Mechanismen sich einfallen lassen, um so ein Minimalmaß an Fürsorge üblicherweise, es gibt immer Ausnahmen, ja, üblicherweise zu installieren. Und ich weiß noch, Frau Ahnert, ja auch eine unserer berühmten Forscherinnen, die ja früher aus der DDR kam. Ich weiß noch, da war irgendwann im Spiegel, war ein großes Interview mit ihr, ist schon eine Weile her. Und selbst die hat damals formuliert, die Eltern sind in den ersten 18 Monaten die absolut einzige Adresse. Also selbst die mit ihrer doch ganz anderen Vorgeschichte, DDR-Vorgeschichte, mit dieser ganz anderen Art von Fremdbetreuung, hat gesagt, in den ersten 18 Monaten sind die Eltern die erste Adresse. Und es wäre ja schon eine Rettung, ne? Eine Rettung, die ersten 18 Monate.
Es wäre fantastisch, wenn das mehr diskutiert werden würde und klarer wäre, damit man zumindest Strukturen schafft, die es um Längen besser abfedern, als es im Moment der Fall ist, und halt Eltern die Möglichkeit bekommen, doch etwas flexibler mit ihren Kindern umzugehen, weil es ist ja doch zurzeit so, dass es völlig normal ist, dass ein Kind mit einem Jahr in die Betreuung geht und viele Eltern das ja auch schon weit vor Kinderplanung für sich festhaben. Also das ist so drin in den
Ja,
Eltern.
aber das sprengt jetzt vermutlich hier den Rahmen.
Ja, wir werden uns zu einem zweiten Podcast und vielleicht auch zu einem dritten Podcast so gerne treffen, Frau Dr. Rass. Es ist tatsächlich so, es wird schon fast eine Stunde haben. Und wir an dieser Stelle, obwohl ich jetzt so gerne mit Ihnen weiterreden würde, einen Punkt machen dürfen. Und vielleicht darf ich Sie ja bitten, tatsächlich wiederzukommen.
Gerne.
Und wenn. Also wenn ich bin selber Oma geworden vor 8 Monaten und darf dieses Wunder jetzt noch mal von einer anderen Seite betrachten und aus einer anderen Position und mit einer anderen Rolle, das ist ganz wunderbar. Und ich bekomme halt jetzt auch mit, wie die Zielgruppe halt so agiert und was da so los ist. Und wenn Sie diesen jungen Eltern etwas mitgeben würden, was Sie heute aus diesem Podcast hier mitnehmen. Was wäre so Ihr Wunsch, dass wirklich ankommt?
Also der erste Wunsch, der gar nicht direkt an die Eltern geht, wäre an die Frauenärztin, an die Kinderärzte, dass die wissen, dass der Mensch eine extrauterine Frühgeburt ist. Und das dürfte so von auch jetzt mit dem, was Sie jetzt von mir sich wünschen, das ganz Wichtige sein. Wenn also der jetzt der Menschheit klar wäre, dass dieses Kind völlig unreif, hilflos, Nesthocker, den Bauch bräuchte. Also nicht jetzt eine menschliche Community, sondern ein Bauch. Und so wie es im Bauch war, die Mutter lebt ja in der Regel nicht ganz alleine. Da ist irgendwo vielleicht, wenn man Glück haben, ein Mann dabei. Dann ist irgendwo vielleicht irgendwo was an Familie dabei. Also die lebt ja nicht isoliert, sondern wenn es einigermaßen gut läuft, in einem bestimmten Rahmen. Und dieser Rahmen wäre von Mutter Natur aus der richtige, weil er eigentlich so früher vorgesehen war, also im Mutterleib. Und wenn das einmal ins Gefühl rutscht, die Unreife dieses kleinen Kindes, was natürlich passt sich's an, es bleibt ihm ja nichts anderes übrig, aber es gehört in einen unendlich fürsorglichen, körperlichen, vertrauten Schutz. So eben dieses Vertraute, das Kind sucht immer dieses Vertraute. Und wenn die Kinder so früh in die Betreuung gehen, die Erzieherin, wie oft erlebe ich das, die Erzieherin, die die Eingewöhnung gemacht hat, kaum sind die Kinder eingewöhnt, geht diese Frau, was weiß ich, in eine Weiterbildung oder sie geht in einen anderen Kindergarten. Also dieses Vertraute, Wenn man von mir aus Urvertrauen ist es so etwas Wichtiges, was der Mensch entwickeln muss. Das kann er in dieser offiziellen Betreuung kaum entwickeln, ganz wenig. Also dieses Wissen um diese extrauterine Frühgeburt. Und dann dieses Wissen, dass dieses Spatzenhirn gar nicht so viel verarbeiten kann, wie man denkt, ja. Dass das ist gemacht für Familiengruppe, ja. Und die Familiengruppe besteht nicht aus lauter Gleichaltrigen, sondern die Familiengruppe besteht vielleicht aus Geschwistern in verschiedenem Alter, aus Verwandtschaft, aus Oma, aus Opa, aus Nachbarschaft. Es ist also nicht Peer Group, der man stundenlang ausgeliefert ist und die alle genauso unreif sind, ja? Und ja genauso alles unreife Würstles, die dann nebeneinander vor sich hinkrauchen. Also dieses Bewusstsein für dieses unreife, letztendlich überforderte kleine Wesen. So ein Gespür dafür, ja. Haben wir jetzt schon drei oder sind wir erst noch bei zwei? Weiß es gar nicht.
Glaube, wir haben ganz, 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 ganz viele Punkte. Wenn Ihnen noch was einfällt, also ich meine, Ihnen fällt, glaube ich, immer was ein, also das ist gar nicht die Frage. Immer her damit, aber
Und
ich
immer
glaube.
körperlich. Das, was noch wichtig ist, ist das Körperliche. Dass diese ganze Fürsorge, dieses ganze Trösten immer körperlich ist. Also wenn ein Zweijähriger mal wieder irgendwas gemacht hat, was der liebe Gott wirklich verboten hat, Timing out, also all diese Sachen, die körperfremd sind, beruhigen nicht, die machen Angst. Also klar, wenn ein Kind irgendwo stille Stuhl irgendwo hingesetzt wird oder Timing out, das macht Angst. Also komm du erstmal zur Ruhe, bevor wir wieder weitermachen. Dann lässt man ein Kind mit dieser rechten Hirnhälfte, die total überflutet ist, lässt man, tolles deutsches Wort, Mutterseelen allein. Und dann passt man sich an, aus Angst. Aber Anpassung, das ist auch was Wichtiges, ist nicht Reifung. Anpassung ist Lernen. Und was man gelernt hat, kann man verlernen. Aber Reifung ist innerlich installiert. Es bleibt.
Ich glaube, ein perfekteres Schlusswort finden wir heute nicht. Frau Dr. Rass, ich danke Ihnen so, so sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in den Podcast zu kommen und Ihre Bereitschaft, auch nochmal wiederzukommen. Also, das, ich glaube, das werden sich viele Leute wünschen, die diesen Podcast heute hier hören. Und ja, wenn, also jeder, der diesen Podcast gerade hört und denkt, den sollte noch jemand hören, gibt den gerne weiter, teilt ihn, liked ihn, kommentiert, schreibt uns was auf die Instagram-Seite, meldet euch bei uns, weil wir als Gesellschaft dazu beitragen wollen, dass die Kinder, ja, dass wirklich das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Dr. Rass, dass das immer mehr ins Bewusstsein wird und dass unsere Gesellschaft sich dahin entwickelt, wo das einfach wieder stattfinden darf. Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren und hoffentlich bis ganz, ganz, ganz bald.
Okay, dann danke ich auch. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.